Und da werden dann alle schauen mit ihren Augen.
Wenn sie wissen, was Sancerre bedeutet.
Ganz genau.
Fachwissen, eine Prise Neugier und eine ordentliche Portion Humor. Moin und Servus bei Wein ist ihr Hobby, wo wir Wein nicht nur genießen, sondern auch drüber sprechen. Mögen die Gläser immer halb voll sein.
Moin, Servus und herzlich willkommen zurück. Ihr seid wieder beim Podcast Wein ist ihr Hobby gelandet. Mein Name ist Sarah Ploss.
Und ich bin die ganz Conny.
Und heute nehmen wir euch mit in das große Thema Rosé-Weine. Denn wie wir in einer der vorherigen Folgen bereits besprochen hatten, hat Rosé irgendwie so einen Boom erlebt. Das ist jetzt plötzlich wieder so ein Hype seit ein paar Jahren und ich will jetzt wissen, warum und wieso. Bevor wir aber tiefer einsteigen, will ich erstmal von Conny wissen, was gibt's Neues? Wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Ich genieße den deutschen Sommer. Also sprich, man weiß nicht, was wird. Aber ich war schon einmal am See. Zwar nicht drinnen, aber zumindest war ich mit meinem Antlitz schon im Bikini heuer. Also mehr als die letzten 3 Jahre.
Dieser eine Tag Sommer, den wir da kürzlich hatten.
Genau.
Toll.
Aber da war ich am richtigen Ort, ja.
Gut genutzt.
Ich bin ja nicht so die Bademaus, gell?
Nee.
Ich bin ja eher so die Segelmaus. So gern auf dem Wasser, aber dann setze ich einen Anker und hock dann oben auf dem Boot und guck.
Na gut, ich bin eine Bademaus.
Ah ja, schau.
Ja.
Wir ergänzen uns halt auch
ja,
in dem
immer,
Punkt. Ist
immer.
Ja Wahnsinn, ist ja richtig anstrengend. Ja,
nachdem der Sommer bei uns zu wünschen übrig lässt, geht's für mich morgen, also wenn die Folge raus ist, ist das längst per se, aber für mich geht's morgen nach Paris. Und als ich das gebucht habe, habe ich vergessen, dass da ja Olympia ist.
Ja, das ist typisch Sarah, würde ich sagen.
Und das soll 31 Grad haben. 31.
Boah.
Ich sag ja immer, wenn am Ende des Tages bräuchte ich nur 2 Länder. Mein geliebtes Irland und Frankreich. Weißt du, wir kommen da gerade aus Frankreich zurück, aber ich muss einfach wieder hin.
Wegen, du wusstest nicht, dass Olympiade ist, wegen den Preisen oder weil du nichts gefunden hast oder alles ausgebucht war?
Nee,
oder?
Ich komme tatsächlich privat unter bei jemandem, den ich in Irland kennengelernt habe. Story of my life. Und überrasche Johnny, den du ja auch kennengelernt hast, meinen Musikerfreund aus Irland. Und der spielt an der Küste, oben in der Normandie und da fahre ich dann von Paris aus mit dem Zug hin. Ich habe mir gedacht, so wie die Locals, einmal schön mit dem Sozialschlauch hoch an die Küste.
Bester Weg. Da lernst du die Leute kennen.
Super. So.
Ach cool, nicer Trip.
Aber den einen oder anderen Wein möchte ich auch probieren natürlich.
Vielleicht ist ja bei der Temperatur ein Rosé dabei. Wer weiß
Rosé,
das schon.
Der klassische Sommerwein, oder? Ist ja nur für den Sommer. Siehst du, das
genau,
ist hier direkt Deep Dive.
Ja, gleich so und zack rein ins Thema. Wunderbar. Nein, ist er natürlich nicht. Aber er eignet sich natürlich von der Emotion, die er auslöst, hervorragend. So Sommer, Terrasse, Freunde, gute Zeit, schön gekühlt, Sundowner, Getränk. Da ist der natürlich, der Rosé, ein gern genommener Wein. Passt auch in die Zeit, aber er war und ist für viel mehr Facetten zur Verfügung. Also nicht nur für die heißen Tage.
Meinst du, wir sollten an dieser Stelle noch kurz einmal wiederholen, wie Rosé hergestellt wird?
Ja, also wir haben das ganze Thema ja schon in einer vorherigen Folge mal angesprochen. Also da gerne nochmal reinhören von der Rebe in die Flasche. Wie grundsätzlich Weinherstellung stattfindet. Rosé, um es ganz kurz zu wiederholen, wird, so ist es zumindest die Gesetzeslage, definitiv in Deutschland. Und wir konzentrieren uns jetzt mal auf unsere Regionen und Gegebenheit. Rote Trauben, die nur ganz kurz mit der Schale und der Fruchtfleisch etc., also vor allem mit der Schale, angequetscht werden. Dann wird kurz gewartet. Das kann mal nur ein paar Stunden sein. Das kann aber auch 2-3 Tage sein, je nach Traube. Und dann wird der Saft quasi weitergepresst. Also sprich, wir nehmen nur noch den Saft her und aus dem wird dann erst der Alkohol vergoren. Sprich, wir machen rote Trauben, warten kurz und dann tun wir so, als wäre es Weißwein.
Mhm.
Et voilà, die Roséfarbe ist da.
Dementsprechend möchte ich dich gleich mal mit einem Mythos rund ums Thema Rosé konfrontieren. Ich denke, das passt ganz gut. Und zwar wird ihm nachgesagt, dass Roséweine aufgrund der schnellen Chichi-Herstellung eine geringere Qualität aufweisen als jetzt vielleicht der Rot- oder der Weißwein. Was sagst du dazu?
Okay, das ist, also ich weiß gar nicht, ist das eine aktuelle Aussage, wo du da gefunden hast?
Ein
krass.
Mythos.
Nee, ein Mythos, okay. Ne? Mythos ist zeitlos.
Weil natürlich die meisten Roséweine, die zumindest ich kenne, jetzt nicht lange gelagert werden. Die sind eher produziert, um schnell gut trinkfähig zu sein.
Nein, hat er nicht mindere Qualität. Die Qualität hat aber definitiv gelitten, wie es überall in der Weinwelt immer das gleiche Bild ist. Eine Sau wird durchs Dorf getrieben jedes Jahr und es war auch mal der Rosé. Und ja, da gab es dann mindere Qualitäten leider auf dem Markt, weil jeder auf den Rosé-Zug aufgesprungen ist. Da rede ich jetzt von vor ungefähr 30 Jahren. Da war der Rosé schon viel mehr präsent, wie er in den letzten, sag ich mal, 10, 20 Jahren war. Jeder ist mitgefahren auf dem Zug, hat eher gesagt, wird schon keiner merken. Irgendwann haben es die Leute gemerkt, sprich man wurde satt von diesem fast schon süßlichen Rosé-Stil und 0815 und gesichtslosen Wein. Dann war er quasi nicht mehr salonfähig, nur ein ausgewählten Kreisen hat man noch ganz bestimmte Rosés getrunken, somit quasi verschwunden. Mhm. Und jetzt, seit gut 8 Jahren, kann man sagen, ist er wieder da. Und zwar, wie er auch schon immer eigentlich war, sehr hochwertig. Klar, einen 100-Euro-Rosé zu finden, ist jetzt eher schwieriger. Wenn ich an Rotwein denke oder an Weißweine denke, dann finde ich solche Kategorien oder so ein Level schneller mal. Mhm. Das ist wahr. Also der Rosé hat so gewissermaßen seine Grenzen der, ja nicht der Machbarkeit, sondern der, dass es sinnvoll ist. Mhm. Ja, weil das Schöne ist, dass der Rosé ja diese strahlende Farbe hat. Was passiert, wenn ich jetzt einen Rosé mache, wo ich sage, der muss 30 Jahre liegen? Dann wird er seine strahlende Roséfarbe nicht mehr haben. Also die Idee von dem Wein ist dann ein bisschen weg. Mhm. Drum konzentriert man sich auf den, hab jetzt Spaß, jetzt oder in den nächsten 2 Jahren, 3 Jahren und alles ist wunderbar. Also hast du auch logischerweise ein gewisses Level oder Limit, was die Preisfindung, sage ich mal, angeht.
Spoiler, wir werden wahrscheinlich noch über unsere jeweiligen Lieblingsrosés sprechen, aber ich habe es geschafft, einen für 200 zu finden.
Ich wusste es. Ich wusste es, als wir nur kurz gesagt haben, jeder nimmt seine mit, wusste ich. Ah, Mademoiselle Gloss.
Mademoiselle Gloss wird dann später noch erzählen, welcher Rosé das
Mademoiselle
ist.
Mademoiselle Gloss,
der hat's mir sehr
angetan. Gönnt sich.
Der war nämlich auch gar nicht süß, womit ich beim nächsten Mythos wäre. Roséweine süß. Ich weiß noch, wie du in der letzten Folge auch gesagt hast, so Bonbon-mäßig, so dieser rosa Kitsch im Rosé. Woher kommt der Mythos, beziehungsweise warum ist er Quatsch? Roséweine sind
gleich
süß.
Gleicher Hintergrund wie mit dem insgesamt, dass die Qualität nicht passt. Das ist eben dieser früher vorhergehende Trend gewesen, dass man so das Bild der Côte d'Azur-Reisenden hatte. Tatsächlich kommt es so ein bisschen aus der französischen Ecke, dass die Leute mehr Zugang zu diesen schönen Gebieten hatte in Frankreich. Man fuhr mit dem Zug dann mal an die Côte d'Azur, man hat das Leben genossen, savoir vivre. Da kam der erste Hype her. Dadurch eben mehr Leute, Produzenten, die es nicht immer im Sinne der Qualität meinen, sind auf den Zug aufgesprungen. Und Süße geht immer. Bei uns ist Süße, wenn wir als Menschen süß konsumieren, dann ist es erstmal, uns geht's gut. Mhm. Das ist so ein archaisches Urinstinkt in uns. Süß tut gut. Mhm. Also kannst du mit Süße erstens die Leute catchen und zweitens kannst du auch mindere Qualität schminken. Mhm. Dick Make-up drauf, dann zieht man nicht gleich oder spürt man nicht gleich, dass er vielleicht gar nicht im Hintergrund so gut ist. Aber bis dann die Leute draufkommen, ist die Flasche verkauft. Also der gleiche Ursprung. Er ist im Herzen nicht wirklich typisch süß, aber er wurde halt süßlich verkauft, bis dann aufgeflogen ist der ganze Schmarrn so quasi. Also die Leute satt geworden sind von dem ganzen gesichtslosen Massenwein mit Restsüße.
Okay, gehen wir mal ein bisschen in die Tiefe des Rosés. Welche Rebsorten kann ich für Rosé verwenden? Und sollte Rosé immer blassrosa sein?
Du kannst alle roten Trauben hernehmen, die du möchtest. Mhm. Also jede Rotweintraube kannst du nehmen, weil was brauche ich? Ich brauche die Farbe und eine Traube und mehr nicht. Und es gibt mir eine rote Traubenvariante. Und nein, er muss nicht nur zart Rosé oder Lachsfarben, sagt man auch gerne, sein, sondern er kann bis ins fast schon, hoppala, reden wir jetzt noch von Rosé oder ist es schon Rotwein? Du hast die komplette Klaviatur, was rötliche und Rosé-Farbtöne zur Verfügung gibt in unseren Augen, auch in der Weinwelt.
Was haben wir da in Bordeaux bei der ersten Reise kennengelernt?
Einen Clary oder Claret.
Ich will mal Clarinett sagen.
Clarinett.
Das ist meine schlechte Eselsbrücke. Ich habe mir so oft deine Eselsbrücke noch angehört. Ich habe mir nämlich unsere letzte Folge ein paar Mal angehört, weil ich so begeistert war.
Ach, das ist doch schön. Einfach ein bisschen Selbstliebe, nett.
Und ich muss jetzt gestehen, ich habe deine Eselsbrücke, glaube ich, erst nach dem 3. oder 4. Mal hören so richtig verstanden.
Echt?
Ja, aber jetzt sitzt
also,
sie.
Also K&K, M&M.
Merlot.
M&M. Ja, also Clarett, dein Klarinett, wie du sagst. Ja, das ist zum Beispiel ein Rosé, wo man schon eher manchmal denkt, entschuldigen Sie, Herr Fachmann, liebe Fachfrau, ist das Rotwein oder ist das Rosé? Das ist nämlich so ein typisches Beispiel für sehr dunkle Farbe.
Kann ich ganz einfach von der Farbe des Rosés auf die Intensivität des Geschmacks schließen?
Auch das, nein. Das Wunderbare ist, so leicht ist es halt nicht in der Weinwelt. Drum machen wir ja auch den Podcast.
Ich liebe es, dir all diese Fragen stellen zu können.
Die ich immer wahnsinnig ungenau beantworten kann. Es tut mir leid. Nee, Spaß. Also Farbe ist grundsätzlich, ob ich jetzt bei Weißwein, bei Rosé oder bei Rotwein rede, ein nettes Indiz, aber auch mehr nicht. Einfach probieren, selber für sich entscheiden, ob ich den als kräftig, als intensiv, als leicht empfinde oder nicht. Farbe sagt erstmal nicht viel aus. Wenn man ein bisschen so im Thema ist, gibt es Hinweise, aber auch die werden oft widerlegt im Geschmack. Also am Ende vom Tag, das ist das Schöne dran, einfach selber probieren, nicht sich reinreden lassen, nicht sagen lassen, das sieht man doch, der Wein ist so und so farbintensiv, also ist das ein schwerer Wein. Nein. Das heißt erstmal nichts. Das ist schön, wenn es dich anstrahlt oder ja, du sagst, ui, das wirkt attraktiv auf mich. Go for it, probier selber, aber hat erstmal nichts zu sagen. Nein.
Ich habe jetzt, weil wir vorhin das Thema Sommerwein hatten und natürlich zum Sommer passt Rosé wie Arsch auf Eimer. Ich überlege jetzt gerade angenommen, ich möchte den an einem milden Wintertag servieren. Wozu serviere ich den?
Ach du, ein milder Wintertag. Was essen wir denn an einem milden Wintertag? Das fragst du mir jetzt bei 29 Grad hier. Ich beantworte die Frage so.
Ja.
Bin ja ein Fuchs.
Ja.
Ich hatte ein wunderbares Kennenlernen vor nicht allzu langer Zeit mit einer jungen Winzerin aus Deutschland. Und die hat gesagt, für mich ist Rosé der perfekte Winterwein, weil in diesen kurzen Tagen mit den langen Nächten, dieser langen Phase der Dunkelheit, gibt mir ein Glas Rosé das Gefühl der Heiterkeit. Und dadurch hat sie eine Stimmung quasi, sie läutet quasi, wenn sie so ein bisschen müde wird von diesen ganzen langen Nächten und den wenigen hellen Stunden, leitet sie für sich so ein Gläschen Helligkeit nach Hause. Und ja, und lässt sich dann halt inspirieren von den Sachen, die da bald wieder kommen. Der Frühling, die Blüten, die da wieder die Straßenbilder prägen etc. Also sprich die Bäume, die Vögel, die zwitschern. Also hat sie eine emotionale Stimmung durch den Rosé im Winter. Und diesen Ansatz finde ich sehr schön, weil so muss man das eben auch sehen. Das ist ja immer noch emotional geladen, drum meistens ja, sagt man im Sommer passt, aber sie findet, der ist im Winter der schönste Wein. Und ja, dann alles, was mit Pilzen ein Gericht prägt, von mir aus auch Trüffel tatsächlich, eine Pasta, viele Kräuter, wenn du hernimmst. Also da darfst du richtig intensive, den ganzen Rosmarinstrauß zum Beispiel mit reinschmeißen in die Nudelpfanne, ein paar Pilze dazu schmeißen, dann ist der Rosé der dankbarste Begleiter.
Ich werde das diesen Herbst-Winter einfach aus Prinzip mal probieren, weil ich das noch nie vorher gemacht habe.
Ich hoffe, du fragst mich auch noch, wann ich den Rosé am liebsten trinke.
Ja, ich habe hier noch eine Frage aufgeschrieben.
Ach so, ja, nee, dann interessiert sich nicht. Ist okay,
also, einfach bitte. Ich habe hier noch aufgeschrieben, Conny, wann trinkst du denn am liebsten Rosé?
Ah, danke für die Frage. Das ist mir sehr wichtig, dass ich das auch mal sagen darf. Und zwar im Herbst.
Okay, wie kommst du? Lass mich raten, wenn ihr in Italien auf eurem kleinen Häuschen anwesend seid und auf die Olivenbäume blickt.
Ja, genau. Ja? Die Ernte vor uns. Und dann gibt es die Fungi, die Steinpilze, diese ganzen wunderbaren, feinen Pilze und einfach eben diese Pasta, viele Kräuter, Thymian, was ich auch immer im Garten finde. Da nehmen wir es nicht so genau. Da kann Salbei rein, was auch immer der Garten hergibt. Ein bisschen Olio, einmal durchschwenken, Gläschen Rosé dazu. Das Leben ist schön. Aber das ist nicht nur ich, weil ich das so sehr liebe, sondern so habe ich es tatsächlich als kleines Sommelier gelernt. Wir haben nicht in den Schulbüchern drinstehen gehabt, Rosé Sommer, sondern Rosé Herbstwein.
Okay.
Weil so wie sich die ganze Natur quasi im Wechsel befindet von diesen hellen ins dunkle, so ändert sich auch die Küche, die Lebensmittel, die zur Verfügung stehen. Und daher passt tatsächlich auch der Weinstil Rosé am besten, nicht eben als Trend gesehen im Sommer heiße Tage und Dille, sondern einfach so, weil das auch vom Weinstil immer als Essensbegleiter gedacht war. Man muss sich das auch immer wieder selber und an alle, das ist so der Haupttipp. Früher hat man dieses Thema Wein nicht so als Lifestyle gesehen, sondern früher war das Getränk zum Essen meistens ein Wein und man hatte dem sehr viel Aufmerksamkeit gegeben. Heißt, man hat immer gedacht, zu was passt es? Wozu könnte man diesen Wein servieren? So wurde Wein gemacht. Also ich rede davon, vor ungefähr 100 Jahren war das schon so ganz eine klare Ansicht oder länger sogar. Dieser Wein, den servieren wir oder empfehlen wir zu diesem und jenem Gericht. Und so eben auch der Rosé, der hatte einen ganz klaren Einsatz in der Gastronomie oder am Gast und nicht, wie wir das oft eben als Style sehen oder Lifestyle sehen. Mhm. Also Rosé gehört in diese Übergangsphase ganz klassisch.
Das finde ich aus zwei Aspekten spannend. Zum einen dachte ich, naja, vor 100 Jahren war Wein halt das Mittel zum Zweck, um schnell einen Rausch zu erhalten. Ich habe noch nicht dran gedacht, dass damals schon jemand an Wine-Food-Pairing gedacht hat. Ich dachte, das wäre einfach so ein Rauschmittel immer gewesen. Wieder was gelernt. Ja, und dann hat man es ja auch ganz oft heute noch so, dass auf den Etiketten so Speiseempfehlungen draufstehen. Ist mir gerade eingefallen.
Ja, und natürlich, weil man da ein bisschen was mitgeben möchte als Idee. Manchmal finde ich die, also nicht falsch verstehen, aber manchmal finde ich die Speisenbegleitung ein bisschen lächerlich, weil es schreib halt hin, es passt zu allem. aber im Herzen kommt es daher, weil Wein immer als Genussmittel mit Gerichten gesehen wird. Ja.
Okay.
Da ist der Hintergrund, ja.
Naja, immerhin sehe ich es auch als Genussmittel.
Nee, ich hatte tatsächlich vor 2 Tagen ein wunderbares Erlebnis mit einem der Figuren in der Champagne.
Ja, man muss dazu sagen, ich war natürlich die Erste, die Live-Footage von Conny erhalten hat. Ein 6-sekündiges Video, in dem sie einen, wie würdest du jetzt wieder sagen, zuckersüßen Mann fragt, während sie dieses Metallkäppchen-Verschlüsschen einer Champagnerflasche in der Hand hält und sie ganz plakativ fragt, wie würdest du das nennen? Und natürlich, was muss Lee?
Exactement. Aber ich dachte mir, wenn mir die Sarah es nie selber wirklich zu 100% glaubt und sogar Nachforschungen anstrebt, ob ich denn wirklich keinen Schwachsinn hier im Podcast erzähle,
dann denke ich mir, der einzige Mensch aus der Weinwelt, der das sagt.
Dann frage ich doch einen anderen Menschen aus der Weinwelt, und zwar Hubert de Bi von der Familie, die Paul Roger besitzt, einer der wenigen familiengeführten Grand Maison der Champagne, wie er dieses blöde Scheiß-Körbchen oben nennt. Und er sagt natürlich Müsli.
Müsli.
Und jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, warum ich diese kleine Anekdote erzählen wollte, um meine Aussage zu unterstützen, nämlich Essen. Er hat mir nämlich auch erzählt, man muss sich ja vorstellen, das Maison allein von Paul Roger hat ja weit über 100 Jahre Geschichte. Mhm. Und auch er hat immer gesagt, diese Weinstile, wie wir es in der Champagne trinken, mit Brut Nature, also dieses Herbe, sehr herbe oder vor allem bis in die 1960er Jahre hinein, also eigentlich erst seit kurzem, sind wir weg von Demi-Sec. Wir haben bis in die 60er Jahre in ganz Europa es geliebt und noch über Europa, die Grenzen von Europa hinaus tatsächlich, restsüße Champagner zu trinken. Mhm. Also halbtrocken, wirklich spürbare Süße.
Oh.
Ja, ich sage dir, ich sehe dich da auch. Ich sehe Mademoiselle Gloss schön mit der Champagner-Schale. Golden Twenties, the Belle Epoque, sagt man auf Französisch so schön. Und da war alles restsüß. Warum? Süße tut gut. Es erhebt die Stimmung, es war fein und es hat vor allem durch diese begleitende feine Süße, wir reden jetzt nicht hier von pappig Süße, ganz fein. So ganz, wo du sagst, na, nett, charmant.
Nett.
Das passt immer noch am besten zum Essen.
Ja.
Zu vielen, vielen, vielen Gerichten. Und das hat Hubert auch wieder betont. Wir müssen das andersrum sehen. Wir sehen viel zu sehr den Wein, aber nicht wie Wein eigentlich im Herzen immer gedacht wurde von den Generationen, über die wir immer so toll sprechen, in dritter Generation, in vierter Generation. Ja, der Ursprung liegt aber immer in diesem Kombinieren. Und so auch eben, um den Kreis jetzt zu schließen, beim Rosé. Der war im Herzen immer ein Essenswein für eine ganz gewisse Art von Küche in einer gewissen Zeit des Jahres. Und kleiner Nebensatz noch, Rosé ist neben Weißwein der älteste Weinstil der Welt.
Älter als Rotwein?
Ja, weil die Rotweinherstellung viel später erst nicht erfunden wurde, aber verstanden wurde. Sowas wie, ach so krass, wenn man die roten Trauben da länger stehen lässt, dann ist das nicht kaputt, sondern es wird nur dunkler. Das kam aber viel später.
Mhm. Ist jetzt Rosé älter als Weißwein? Oder kann man es nicht sagen?
Gleich, weil die Farben in den Rebsorten waren schon immer, also in den Weingärten. Wir reden aber da von der Antike in Griechenland, also weit vor dem Jahre Null.
Oder Georgien.
Da waren schon, das, Georgien kann man bis 8000 vor Christus zurückdatieren. Da waren schon immer aber weiße und rote Trauben. Mhm. Aber man hatte meistens Weißwein gemacht, beziehungsweise einfach eingemeischt halt. Man hat genommen, was da war. Und dann hatte das oft halt ein Rosé-Schimmer. Dann hat man angefangen, weiße und roten extra zu maischen, also einzuquetschen mit den Füßen und zu gären. Und dann hatte man Weißwein und roséfarbene Weine. Und dann erst kam man drauf, dass man den roten da alleine noch länger stehen lassen kann und es immer noch lecker ist.
Aber ich muss kurz wieder in die heutige Zeit gehen. Es ist aber auch so, dass auch heute manchmal bewusst weiße und rote Trauben für Rosé genutzt werden, ne?
Ja, aber es sind ganz, im EU-Weingesetz sind es ganz wenige Weine, die rote Trauben, also ich rede von den ganzen Trauben noch, und weiße Trauben zusammen gequetscht werden dürfen und vergoren werden dürfen. Das sind ganz gewisse Spezialitäten.
Ah, okay.
In Deutschland gäbe es zum Beispiel das Wort Rotling dafür auf der Flasche.
Noch nie gehört.
Ist auch eine Spezialität. Viele Eltern von uns kennen die noch. Ich möchte das nicht schlecht hinstellen, um Gottes Willen.
Vollkommen wertfrei. Ganz diplomatisch.
Vollkommen wertfrei, aber es ist halt wirklich sehr regional begrenzte Spezialität. Ansonsten konzentriert man sich drauf, einen sauberen, reinen Rosé aus Rotweintrauben zu machen oder eben Weißwein oder Rotwein. Also wir sind halt immer mehr in diesem, wir arbeiten sortentypisch, stiltypisch. Und so ein Rotling ist eher noch so aus einer bisschen anderen Zeit, die aber, wie gesagt, das, ich finde auch heute noch leckere Rotlinge, die, wo ich sage, ist doch lustig, ist doch nett. Was man in ganz, ganz wenigen Weinbaugebieten überhaupt darf weltweit, ist fertigen Weißwein. Also ich rede jetzt nicht mehr von den Beeren, sondern vom Wein selber. Weißwein und fertigen Rotwein zu mischen, heißt, wenn ich
offiziell,
ich sag jetzt einfach mal 10.000 Liter Tank habe Weißwein und da tue ich nur so 10 Liter Rotwein rein, habe ich ja eine ganz leichte Farbnuance drin.
Das ist erlaubt?
Das ist erlaubt.
Und wie nennt sich das dann im Herstellungsverfahren? Gibt es einen Begriff?
Rosé. Nee. Ja, nein, es ist ein Rosé durch Assemblage. Jetzt wären wir aber richtig hier High-End-Wissen, sage ich dir. Assemblage, sagt dir das was?
Ja.
Was denn?
Schon mal
was
gehört.
Von der Conny vielleicht?
Ja.
Cool. Hast du dir auch richtig gut gemerkt. Vielen Dank, Sarah.
Es klingelt in meinem Köpfchen. Aber erklär es doch bitte allen nochmal.
Genau, weil es ist ja nicht jeder so wissend wie du. Assemblage ist das richtige, einzig wahre Wort, wenn man es ganz korrekt nimmt, für Verschnitt. Wenn wir Weine verschneiden, sagen wir in Deutschland ja. Leider etwas falsch eingebürgert, aber dafür mache ich gerne eine extra Podcast-Folge, weil ich ja mehrere Lebensaufgaben habe und das ist zum Beispiel Wörter, die falsch angewendet werden.
Das machen wir.
Ich schreibe
mir das jetzt auf, wir machen das.
Bitte.
Neben unserer Gläserfolge eines Tages machen wir eine falsch genutzte Weinbegriff-Folge.
Perfekt, das ist mal was
also
die Welt,
Spaß,
glaube ich, wirklich braucht.
Spoiler.
Ja. Also verschneiden, wir sagen gerne Cuvée, cuvetieren
das
dazu, das ist so ein Ausdruck.
Das ist dasselbe, ist Assemblage und Cuvée.
Genau, das ist eben das falsch angewandte Wort, cuvetieren. Aber wie gesagt, dazu später mal mehr. Und Assemblage ist eben ein Rosé durch Assemblage, sagt man dann. Weil, was passiert? Ich habe ein Rosé durch Verschnitt. Und bei Verschnitt oder Cuvetieren, falscherweise, Cuvetieren, ich bleibe jetzt einfach dabei, nimmst du eben fertige Weine und mischst sie zusammen.
Aber bei einer Cuvée habe ich doch von Anfang an die verschiedenen Trauben.
Nein.
Ich freue mich auf die Folge.
Ich freue mich auch. Da ist richtig Musik dahinter. Ja, da ist richtig Content, wie man so schön sagt, in deiner Welt. Also, das darf man in ganz, ganz wenigen Weinregionen dieser Welt. Und ich möchte jetzt, bevor ich das droppe, welches es ist, erstens Dramaturgie mehr aufbauen.
Trommelwirbel.
Nee, Spaß.
Kannst du den hier einfügen dann als Sound? Super.
Ja, kann ich. Auf jeden Fall, wenn ich, vielleicht. Also, welche Region es ist, ich möchte davor aber die Fahne ganz hoch schwenken. Das macht man mit sehr viel Aufwand. Und es ist vor allem uns geschuldet, den Endkunden, dass sie diesen Aufwand betreiben müssen, weil wir danach, wegen dem Trend und wir wollen alle diesen Lifestyle, diesen Flair, diese coolen Bilder haben, so wenn wir da sitzen mit Sonnenuntergangssituation, diese Rosé im Glas haben, von einer der wohl bekanntesten Weinregionen dieser Welt. Und ich droppe es jetzt, es ist die Champagne.
What? Rosé?
Ja. Ja. Die Champagne ist eine der einzigen, wenn nicht in Europa die einzige Weinbauregion, die fertigen Weißwein und fertigen Rotwein so zusammenmischen darf, dass am Ende ein roséfarbener Wein herauskommt. Mhm. Und jetzt alle so, ich wusste es nicht. Diese Partybrause, überteuerter Verschnitt, das kann hinten und vorne nicht zusammen. Ich höre sie schon alle. Mhm. Ich betone nochmal, ich bin quasi Ambassador für Champagne von der CVC. Also ich liebe diese Kontroverse und kann kurz nur hier erwähnen, sich zu entscheiden, einen Rotwein, also dass der wirklich rote Farbe am Ende auch in meinem Fässle ist, in der Champagne, der nördlichsten Weinbauregion Frankreichs, anzubauen, ist eh schon eine Challenge. Mhm. Sprich, das Zeug ist eigentlich alles farblos, weil
das
viel zu kühl ist.
Was habe ich da für eine Rebsorte überwiegend?
Spätburgunder.
Okay.
Genau. Spätburgunder wird sehr, sehr gerne hergenommen, weil er sehr feine Stilistiken am Ende ins Glas bringt. Du könntest aber auch noch die zweite rote Rebsorte natürlich hernehmen. Das ist der Schwarzriesling zu Deutsch. Pinot Meunier auf Französisch. Aber wie gesagt, du hast im Grunde zwei Rotweinrebsorten, aus denen alle Champagner dieser Welt entstehen. Und eine weiße ist der Chardonnay, ich glaube, ist der bekannteste. Und die drei machen eigentlich alles unter sich aus. Aber du kannst die roten Trauben auch als Rotwein ausbauen und dann vielleicht nur 3% von der gesamten Charge mit Rotwein versetzen und schon hast du den Rosé-Schimmer drin. Heißt aber, du musst einen Rotwein hinbekommen, der rot in der Farbe ist, aber auf gar keinen Fall Tannine hat. Mhm. Und das ist ja das Schwierigste, weil wo sitzt der Farbstoff? In der Beerenschale. Wo sitzen auch die gerbigen Tannine? In der Beerenschale. Mhm. Also wie kriegst du Farbe raus, ohne die Tannine rauszulaugen? Weil keiner von uns würde einen Cent nur ausgeben. Kein Sommelier, kein Weinexperte, keine Weinjournalistin dieser Welt würde irgendeine Rosé-Champagner Daumen hoch geben, wenn da nur ein bisschen Tannin drinnen ist. Ja, das ist der Tod eines jeden Sektes dieser Welt. Also da muss ich gar nicht in der Champagner sein. Es kann auch der gute Winzersekt ums Eck hier sein. Also auf gar keinen Fall will ich Tannin drin haben, aber Farbe ja. Also der Markt schreit nach Rosé. Also versuchen jetzt alle, und nicht versuchen sie, sondern sie machen halt das Beste und opfern einen eigentlich für den ganz klassischen weißen, perfekten Weingarten, damit sie zum bestmögliche rote Trauben herbekommen, die sie dann mit Rotweinverfahren machen müssen. Natürlich, ich betone, wir reden hier von der Champagne. Die sind seit 600 Jahren mit nichts anderes beschäftigt als mit Sektherstellung und jetzt müssen sie Rotwein machen. Also andere Presse, andere Fässer, andere Gärung etc. Es ist ja eine komplett neue Infrastruktur innerhalb dieser Sektstruktur, um dann vielleicht 3 bis vielleicht 5% Farbe da oben reinzukippen, sprich roten Wein, damit wir dann sagen, ah, also so ein Rosé-Champagner, gell, das habe ich gern. Schmecken tust du in 80% der Fälle nicht mal den Unterschied.
Ist das dann immer Assemblage?
Nicht immer. Es gibt ganz, also es gibt zwei Lager. Du nimmst diese Variante, die Rosé durch Assemblage, nennt man das eben wirklich tatsächlich so, in der wenn man sich unterhält. Oder du kannst es auch als klassischen Rosé ausbauen. Also sprich, mein Grundwein ist schon roséfarben. Mhm. Heißt, ich nehme die rote Traube von mir aus den Spätburgunder, presse an, warte kurz, dass die Farbe vom Most ein bisschen sich verändert, roséschimmernd wird und tue so ab dann, als wäre es Weißwein. Dann habe ich ja quasi schon in der Grundweinstruktur Rosé. Das musst du aber in sehr guten Jahren machen, eben gleicher Spiel. Farbe ja, Tannin nein. Also das muss schon sehr gutes Material sein.
Und was
kann
ist
man
jetzt
nicht
die
immer
gängigere
machen.
Herstellungsweise in der Champagne?
50-50.
Okay. Was ist aufwendiger? Das heißt, der Ausbau von Beginn an.
Das ist schwer zu sagen. Rosé ist super aufwendig, egal welche Variante du machst, weil du musst diese Trauben anders einfach im Weingarten schon anbauen. Du musst spezielle Plots dir aussuchen, wo du sagst, okay, hier ist die Sonneneinstellung höher, also die Farbbildung ist höher. Wir ernten trotzdem sehr früh wegen hoher Säure. Also es ist egal, welche Variante, ob Rosé als klassisch, ich habe Rosé-Grundwein oder ich mache diese Rosé nach Assemblage. Beides ist super aufwendig und ja, wir müssen damit leben, dass es aufgrund von diesem Aufwand immer mehr kosten wird. Mhm. Aber ich verspreche, die meisten könnte ich in schwarze Gläser servieren, quasi den weißen Basis-Champagner. Ja. Und den Rosé-Basis vom gleichen Haus, gleicher Jahrgangsgrundlage in schwarze Gläser und stell hin und sag einfach nichts. Ich sag nicht, dass ich dieses Experiment gerade durchführe. Es würden sich die Leute nicht drüber unterhalten, ob da einer davon Rosé ist. Man würde die Aromatik und die Lüde, aber auf Rosé kommst du nicht.
Weil du es nicht siehst.
Weil du es nicht siehst. Also ist dieser kleine Teil für den ganzen Aufwand, den wir betreiben oder der betrieben wird, das Sehen ist weg. Und am Ende hast du halt einen richtig leckeren Champagner oder was auch immer im Glas. Also Champagner darfst halt nur machen. Die anderen, na, manchmal unterstellt man es, wer weiß das schon. Das ist ein bisschen, ja komm, jetzt andere Podcast mal. Das ist eben, was ich betonen will. Nicht abstempeln mit, die schneiden doch, verschneiden doch. Ich hab's doch gewusst, die Champagner, dieses überteuerte Blubberwasser. Mhm. Nein, es ist exakt das Gegenteil. Es ist so aufwendig und auch der Über. Mein neuer Spätzle-Cowboy, der hat auch gestern wieder gesagt, wenn du wüsstest, was du da an Geld eigentlich verlierst, obwohl es dann am Ende mehr kostet, dann würde man nur sagen, lass es doch sein, diesen Rosé zu machen. Mhm. Weil du so viel Weinberg, also sei es nur 2-3 Hektar, opferst für einen kleinen Prozentsatz Rotwein, den du nur so ein bisschen für die Optik mehr oder weniger einsetzt. Das tut schon manchmal weh, wenn man drüber nachdenkt. Aber er hat auch gesagt, der Markt schreit danach.
Ja.
Und am Ende muss er Mitarbeiter bezahlen.
Wow.
Auch bei so einem prestigeträchtigen Haus macht man sich halt Gedanken, was ist sinnvoll, was ist nicht so sinnvoll. Und hier der kleine Exkurs zu Rosé im Sektbereich. Was so möglich ist.
Wahnsinn. Ich entwickle gerade ein gänzlich neues Verständnis für Rosé. Das ist cool.
Also das, wenn man weiß, entscheidet man vielleicht anders, bewusster und sagt, okay, das ist mir jetzt wert, ich will das jetzt probieren. Aber nicht nur, es ist viel, steckt viel dahinter.
Ja, natürlich wartest du jetzt nur drauf, dass ich dich jetzt frage, wo du schon so schwärmst von der Champagne. Und jetzt wird es für mich keine Überraschung sein, wenn ich dich nach deinem Lieblingsrosé frage und er aus der Champagne kommt.
Ich habe tatsächlich mich gegen einen Champagner-Rosé entschieden, weil ich darauf gehofft habe, dass ich das Thema mit dem Hubert kurz und mit dieser kleinen Anekdote erwähnen darf. Dann ist es für mich fein. Ach, ich habe mich jetzt auf den klassischen stillen Wein konzentriert und es fiel mir wie immer sehr schwer, jetzt da nur 5 zu sagen. Mhm. Ich bin halt langweilig, wenn es um das geht. Ich habe keine abgedrehten, freaky Sachen, sondern für mich...
Das machen wir in der nächsten Folge.
Da geht's mir das Herzerl auf. Ja, das machen wir auch hier schon wieder ein Spoiler. das Herzerl auf, wenn ich an diese Weine denke. Und dann dachte ich mir, sage ich die halt. Also ländertechnisch kannst du jetzt einfach mal raten. Du kennst mich doch schon.
Frankreich.
Ja, wir sind vor allem in Frankreich. Genau, es tut mir leid. Aber ich habe verrückterweise auch Italien dabei.
Aha.
Wir haben noch gar nicht so viel über Italien gesprochen. Und da ich ja auch im Herzen gefühlt eine Viertel Italienerin bin mit meinem Olivenhain, ist mir da auch wieder einiges ins Sinn kommen. Da dachte ich mir, ja klar, sag doch das mal, Conny, hier. Also, Nummer 1, soll ich sie einfach mal die Ohren hauen? Also, Nummer 1 ist ein La Rosé. Okay, es hört sich sehr französisch an. Aber es ist halt so aus Südtirol von dem wunderbaren Weingut Manincor. Ich weiß nicht, kennt man sogar, glaube ich. Also, eine der durchaus größeren Betriebe, wo aber das Herz am rechten Fleck ist. Top-Überleitung. Manincor heißt wörtlich übersetzt Mann in Cor, also Hand auf Herz, Hand aufs Herz. Und das ist das Symbol in dem Familienwappen. Und der Rosé ist ein Gedicht. Also wir sind eher in den Dolomiten, ja. Wir haben so das Spiel aus, wir sind in Italien, aber doch kühl. Und das ist für mich ein Essenswein par excellence. Also wirklich ein Traum. Manincor La Rosé. Ein absoluter Klassiker. Sehr fein, sehr elegant, sehr finesse. Eben ein bisschen Süden, aber alles noch sehr kühl und sehr schwungvoll. Aber nicht so, man muss es eisgekühlt trinken, sondern ganz entspannt, so wie er ins Glas kommt, macht ja Spaß. Kein Stress machen.
Okay, gucke ich mir an.
Sarah, was sind deine Top-Rosés?
Yeah, her mit meinem Redeanteil. Yes. So.
Oh,
also.
Entschuldigung.
Ich habe gleich 3 Rosés, die mir da sofort einfallen. Und du wirst lachen, sie kommen alle vom selben Weingut.
Echt?
Mhm.
Okay, ich spekuliere aufs Weingut, aber sag du, ich will es nicht vorwegnehmen, aber nee, dass alle drei vom gleichen sind. Gérard Bertrand. Ja.
Mann, ich bin so berechenbar. Never change your running system.
Aber erzähl.
Alle einfach. Aber okay, einen, den alle kennen, ist der Gris Blanc. Der kostet nicht
das
viel.
Das sagst du.
Jeder. Jeder kennt Gris Blanc. Sag ich jetzt mal so. Der ist erschwinglich, aber sehr konsensfähig.
Jetzt sag erst mal, wo kommt er denn her?
Südfrankreich. Languedoc. Gérard Bertrand.
Jawohl.
Und der ist sehr, sehr, sehr leicht lachsfarben und er ist vor allem sehr, sehr leicht. Also der geht richtig, der schmeckt. Der macht Spaß.
Das läuft.
Der ist easy. Wenn man den auch einmal getrunken hat, weiß man auch immer wieder, was man zu erwarten hat. Egal, ob es jetzt kalt oder warm ist. Ich finde, das ist so ein berechenbarer Wein, aber manchmal mag man das ja auch einfach.
Manchmal will man einfach nur wissen, das Ding, das enttäuscht mich nicht.
Ja.
Wunderbar.
Solide Bank.
Das braucht man auch.
Und auch erschwinglich. So. Ich steigere mich mit dem nächsten Rosé-Preis.
Bin gespannt.
Du bist dran. Haben wir schon wieder Italien bei dir?
Wir sind in Italien.
Immer noch.
Ja, immer noch. Und wir sind in Puglia, also Apulien.
Mhm, ganz woanders.
Ganz woanders. Also ich bin jetzt von den Dolomiten mal schnell runter in den Absatz gehüpft. Mhm. Und dort gibt es ein Weingut, das nennt sich Livelli. Und die kümmern sich auch um die Erhaltung von dieser Kulturlandschaft Wein. Das ist ihnen sehr wichtig und wir kennen vielleicht alle Primitivo.
Ja.
Wir haben uns da schon auch mal unterhalten über eine Folge. Und ich habe ja gesagt, Primitivo heißt der Erste. Ja. Nicht wegen Primitivo, wie viele immer meinen, sondern der Erste. Der ist der Erste, erstens, der reif wird von den Roten in dieser Ecke der Welt. Und zweitens, er hat den Namen nicht damals bekommen, weil die Römer schon so önologisch technisch unterwegs waren, sondern es war der Erste, den sie halt hier gefunden haben. Fertig.
Das also, ist das die war Geschichte der hinter Primitivo?
Das ist der Erste. Ja, der Erste. Er ist der Erste seiner Gattung, so ungefähr. Das ist Primi. Also der Erste. Der Erste, der reif wird, aber man vermutet auch der Erste, der halt von vor Ort so ungefähr angebaut wurde. So. Also ganz einfache Namensgebung. Es gibt weitere kleine Raritäten, die sehr antik sind. Also wir reden teilweise von 100 vor Christus, sind die wahrscheinlich schon aus dem griechischen Raum rüber. Wenn du die Landkarte aufschmeißt, ist ja der Seeweg wirklich überschaubar und es sind so die ersten Handelsstraßen gewesen, die Griechen auch erkundet hatten. Und Susu Maniello, wir schreiben das ja dann in die Shownotes noch, oder? Also Susu Maniello ist eine uralte süditalienische Rebsorte, die durch Livelli, dem Weingut, wieder angebaut wird. Wollen nämlich die alten seit 2007, 2006, bauen die wieder alte Rebsorten an und wollen die wirklich verkaufen, damit die nicht verloren gehen, weil quasi nirgendwo gibt's mehr Susu Maniello.
Mit was kann man das
unter
ungefähr
anderem
vergleichen?
War ganz schwierig, aber du darfst dich schon immer in diesen Nero d'Avola, vielleicht sagt er diese Art von Wein was, also dieses volle dunkle Farbe, aber sehr charmant. Also wie gesagt, ich bin Primitivo-Fan. Ich liebe diese Art von Weine. Das ist die nächste Sau, die eben gerade durchs Dorf getrieben wird, wie ich es jetzt mit dem Rosé vorher angesprochen hatte. Aber dieser satte, volle, runde, saftige Rotwein. Und der Susu Maniello ist ein Ticken duftiger. Der ist so einen kleinen Hauch, sag ich mal, schlanker. Mhm. Und dadurch wirkt er ein bisschen frischer.
Okay.
Ein bisschen vitaler. Aber ganz eine zarte Blume auch irgendwo, aber richtig typisch südländisch. Und diese Susu Maniello gibt es eben von Livelli als Rosé. Und das wäre doch eine Top-Gelegenheit, im Rosé-Bereich was Neues zu entdecken. Und dann auch noch diese süditalienische im Glas zu haben. Also ich rieche den Lavendel bis hierhin und den Thymian.
Ich bestelle mir da heute noch eine Flasche. Du hast mich jetzt schon überzeugt.
Gleichzeitig erhält man quasi eine antike Rebsorte.
Okay.
Und unterstützt das Projekt Akkos.
Ist das eine, jetzt mal fernab vom Rosé-Topic, ist das eine Rebsorte, die irgendwie an den Klimawandel sich anpasst, die zukunftsfähig ist?
Das ist eine, die hat schon so viel gesehen. Die wird auch die Sachen, die jetzt da auf uns zukommen, wahrscheinlich leichter wegstecken wie jüngere Rebsorten.
Okay.
Und mit jüngeren Rebsorten rede ich halt 100 Jahre. Ja. Die ist schon fast seit über 2000 Jahren definitiv in Süditalien zu Hause. sie braucht halt ein bisschen Liebe.
Mhm. Amore.
Und Amore, ne? Und deswegen war es ein bisschen viel. Amore brauchte als Weinproduzent, aus der Sicht eines Weinproduzenten, wurde sie halt leider immer weniger angebaut.
Mhm. Okay.
Und Livelli gibt wieder diese Amore an Susso Maniello. Und was haben wir im Glas? Geschichte. Geschichte aus Süditalien.
Amore, Amore, ich sag nur L'amour und nehme dich jetzt für meine Nummer zwei wieder nach Frankreich. Nach Südfrankreich, wieder ins Languedoc, wieder zu Gérard Bertrand. Ich bin einfach ein Fangirl. Ich war mehrfach vor Ort und mich überzeugte einfach alles. Und somit auch der zweite Rosé-Wein. Und das ist der Art de Vivre.
Die Kunst des Lebens.
Ja. Und es ist jetzt keine Überraschung, dass er mich abgeholt hatte, denn wenn Gérard Bertrand eine Sache beherrscht, dann ist es auch das Flaschendesign. Und hier habe ich tatsächlich das erste Mal zur Flasche gegriffen, aufgrund des Designs in erster Linie. Denn der Rosé wird in einer Tonflasche verkauft, die so richtig schön rosa ist und sehr, sehr cool gestaltet ist. Und auch geschmacklich hat er mich abgeholt. Liegt preislich zwischen 11 und 14 Euro. Finde, das kann man noch gut machen. Ist außerdem ein richtig schönes Mitbringsel. Also ich habe ganz vielen Freunden schon den Rosé, den Art de Vivre geschenkt.
Nachhaltig ist es auch, weil du kannst diese Tonflaschen hervorragend für Olivenöl zum Beispiel hernehmen.
Mhm.
Olivenöl aus Gießer. Und,
sag Bescheid, wenn du Bedarf hast an Tonflaschen. Vielleicht können wir hier eine Wertschöpfungskette entwickeln.
Okay. Ja, aber Gérard Bertrand ist ja auch einer der Vorreiter fürs Languedoc, für die Region, was den biodynamischen Weinanbau betrifft.
Richtig.
Muss man auch dazu sagen. Ja. Es ist nicht nur Design und er ist ein cooler Typ und da ist, sein Vater war schon ein großer Name in der Weinwelt und in der Rugbywelt und er eben tut seinem Vater gleich erstmal Rugby-Karriere und dann hat er gewusst, früher oder später gehe ich da zurück, aber möchte viel mehr Impact noch schaffen mit dem Wein, was Umweltschutz und ressourcenschonendes Anbauen angeht. Also nicht nur Design und coole Story, sondern halt auch wirklich ein Pionier.
Ja, und Werte dahinter. Ja, das
Vorbild.
Kann ich so nur unterschreiben. Gib mir deine
schön.
Nummer drei, Cornelia, ganz.
Das gebe ich dir gerne. Und jetzt, früher oder später, kommen wir nach Frankreich auch bei mir. Und zwar, weil wir ja unser erstes Mal quasi in Bordeaux hatten, also das Vergnügen, uns kennenzulernen, musste ich ein Claret sagen. Und das ist auch ein schönes Beispiel, weil ich mir dachte, wir gehen auch ein bisschen auf die Facetten von Rosé ein.
Mhm.
Claret oder Claret ist eben so ein sehr dunkler, würziger Wein, der so dieses Spiel hat, wo du eben sagst, könnte auch schon für Rotweintrinker mal ein Weg sein, an den Rosé sich heranzuwagen.
Interessanter Ansatz, ja.
Genau, und auch wieder natürlich essen. Da kannst sehr viel Fisch auch begleiten. Das unterschätzt man auch immer, dass das natürlich sehr gut mit Fisch geht, schön gekühlt, wie ein Rosé behandeln. Und da gibt es das wunderbare Chateau Tea. Also keine Sorge, wir schreiben es in die Shownotes.
Mhm.
Das sind zwei Schwestern, die so zuckersüß sind und mit Herzblut und viel Liebe zur Natur auch umweltschonend anbauen und dann große achtsame Art an den Tag legen und die zwei zu unterstützen. Alleine ist mir schon eine Herzensangelegenheit, weil zwei Damen führen ein Chateau. Das ist leider immer noch etwas Besonderes. Und da machen sie es aber auch noch so mit einem Feingefühl und die Weine sprechen so ein bisschen wie sie. Sie sind so immer am Ende sind sehr feine, ja, charmante, elegante Weine, aber sie wissen, was sie wollen. Also Claret-Style gibt es eher weniger in Deutschland leider zu finden, aber Chateau Tilly kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Cool, gut, bin ich auch gespannt, werde ich mir auch bestellen. Wo liegt der so preislich, roundabout? Gibt es den im deutschen Handel, weißt du das?
Ja, es gibt einen einzigen Händler, glaube ich, nur oder zwei. Also ich will es ja nicht irgendwie einem was zuspielen, aber es gibt den, wir schreiben es in die Shownotes, dann kann man den googeln und der liegt bei 15 Euro circa.
Okay. Cool.
Ja. Um das vielleicht noch anzubringen, du sagst höhere Preiskategorie. Also meine ersten zwei waren schon beide bei 20
Ja,
Euro.
Aber das ist ja, also ist jeder Wein hat seinen Wert und
genau.
Jeder Mensch hat sein Budget.
Hat sein Portemonnaie.
Okay, wenn das ist eine sehr schöne Überleitung, das Thema Budget, denn ich hatte es vorhin schon gesagt, ich bin einem Roséwein verfallen, der 200 Euro die Flasche kostet.
Es ist so absurd.
Ja, war halt mal wieder Mittwoch, wa? Hab ich mir gegönnt.
Ja, ja,
nein,
eben
hab ich natürlich nicht. Das ist weit außerhalb meiner Liga. Aber ich durfte ihn trinken und mir wurde glücklicherweise eine Flasche geschenkt, nachdem sie durch die Verkostung ja schon offen war, muss man dazu sagen. So. Und das ist
du hast die Reste abgeschafft, liebe Sarah. Sehr schlau.
Hey, wenn dir jemand eine 200-Euro Roséflasche in die Hand drückt, ja, sagst du nicht nein oder no, nee, oder no.
No,
sagst
no,
du,
no.
Oui, oui, oh, merci. Habe ich gemacht und zwar ging es um den Clos du Temple. Das war jetzt nicht super französisch. Ich liebe es ja, wie ich hier die Rolle der Laien vollkommen ausfülle. Ja, dieser Wein kostet nicht umsonst 200 Euro, denn er kommt von einem der Weingüter von Gérard Bertrand, die noch sehr, sehr, sehr alte Rebstöcke haben. Das ist so ein bisschen Hanglage, kleine Parzellen, jetzt nicht super viele Hektar und eben die Besonderheit sind so diese, soweit ich mich erinnere, sehr, sehr alten Rebsorten, ja, Rebstöcke. Ja. Das macht unter anderem den Wein schon preislich etwas höher gelegen. Wir haben hier 4 Rebsorten und der Roséwein darf 6 bis 8 Monate im Holzfass auch noch ausreifen. Conny, man kann deine Blicke nicht hören.
Ja, also bin ja, also ich werde es jetzt wiedergeben, was mein Blick war. Und zwar zu Recht ist das schon ein auffallender Wein in der Roséweinriege, weil, wie du es jetzt gesagt hast, dieser lange Holzausbau ist ja ganz klar eine Ansage an den Rosé-Stil, der Gérard Bertrand erreichen möchte. Er möchte einen richtig intensiven, charakterstarken, selbstbewussten Rosé haben, der eben weit weg von diesem alten Klischee ist. Sommer nur leicht, nur Terrasse. Er ist trotzdem trinkbar. Also es ist jetzt kein anstrengender Rosé. Nee. Das kannst du ja als eine der Stammkundinnen am besten beschreiben.
Nichts, aber auch gar nichts irgendwie gestört in diesem Roséwein. Es war einfach nur so, wow.
Und dieses gute Handwerk mit Holz und dem Rosé, sich da hinzutrauen und zu sagen, ich mache das, weil ich weiß, das funktioniert, weil die Rebstöcke so alt sind und wir reden da wirklich 100 Jahre, ist keine Überraschung in dem Weinberg. Die haben schon einiges auf dem Kasten, diese Trauben. Drum darf man die auch mal in ein Holzfass packen, was man ja sonst ja sagt, oh, nicht, dass der überladen wird vom Holz. Aber nein, mehrere Monate Holzausbau und der Wein ist präsent und zwar also wirklich Strahlkraft, der strahlt ja so schön aus. Der erfüllt alles, was du willst von einem Rosé und eben diesen Meter mehr, wo man nicht unbedingt das immer im Aroma beschreiben muss, sondern insgesamt, wie er sich anfühlt, das ist einfach nur eine Freude. Und 200 Euro, da muss man jetzt auch ein bisschen sagen, die Glasflasche, ist dir das, weißt du das mit dem Design dieser Flasche?
Ja, natürlich weiß ich das. Was ist das für eine Frage?
Eben. Drum
die Flasche ist im Design auch diesem Weingut und einem Tempel nachempfunden. Also da wurden sich durchaus Gedanken gemacht. Wir hatten es schon in einer anderen Folge. Eine Flasche hat auch ihren Preis im Einkauf.
Das exakt.
Ist eine Sonderanfertigung. Also hier wird zelebriert vom Feinsten. Ja gut, also ich kaufe mir den nicht jede Woche, aber wenn mir unbedingt jemand zu Weihnachten ein Rosé schenken möchte, dann go for it.
Also kann ich auch nur Werbung dafür machen. keine Angst haben, wir sind Weingenießerinnen, mehr oder weniger Expertinnen. Man darf uns auch Wein schenken.
Aber ich meine, ich habe hier einen Roséwein unter 10 Euro zu meinen Favoriten erklärt und einen Roséwein für 200 Euro. Ich finde, das spiegelt aber auch ganz gut wider. Qualität und Preis-Leistung gibt es in vielen Regen in der Rosé-Welt. So.
Eben. So wie es in allen anderen Farben des Weines das gibt, gibt es eben das auch bei Rosé. Und da passt es ja perfekt, was ich noch
vielleicht noch
dabei habe.
Was hast du noch
und
dabei?
Und zwar habe ich einen absoluten Klassiker, wenn man so möchte, was die Weinregion angeht. Und zwar einen Rosé aus der Provence. Oh la la. Und das ist das Chateau...
Miraval.
Nein. Ich möchte das nicht kommentieren. Nein, ich habe nichts gegen Miraval. Miraval ist auch da.
Das ist einer der bekanntesten, jetzt sage ich einfach mal, im Lifestyle-Segment.
Lifestyle auf jeden Fall. Ich meine Angelina Jolie und Brad Pitt. Ja. Jetzt ist ja nur noch der Brad. Naja, das Leben halt.
Was hast du
aber
mitgebracht aus der Provence?
Das Chateau d'Eclan, d'Apostroph Eclan, ist ein, ich will es nicht sagen, Rising Star, aber Es ist ein relativ junges Chateau, wenn man so die ganzen Weingeschichten über Generationen hört. Ein wirklich sehr sympathischer Mensch aus dem Bordeaux, der dort stolzer Besitzer eines gar nicht so unbekannten Bordeaux-Weinchateaus war, hat sich in das Provence-Anwesen verliebt. Und ja, sind wir mal ehrlich, wenn du die Chance hast und sagst, okay, das eine Chateau da im Bordeaux, das ist eh, es ist wunderbar, alles ist
Bordeaux
schön.
Bordeaux habe ich durchgespielt, jetzt gehe ich in die Provence.
Aber ich möchte in die Provence, da fühle ich mich wohl, da sehe ich mich. Und ich möchte daraus keine Tourismus-Hotel-Luxus-Ding machen, sondern wirklich einen Anspruch an mich. Mit meinem Qualitätsanspruch möchte ich einen der schönsten Rosé-Weine der Welt kreieren. Okay. Das war die Ambition von Ligine, so heißt der Monsieur mit Nachnamen. Und er hat es geschafft. Es ist einer der schönsten und meistgeschätztesten Rosé-Weine aus der wohl ursprünglichsten Rosé-Region der Welt. Und das ist eben dieser antike Stil aus der Provence. Und es gibt einen sehr schönen Wein, Whispering Angel. Du kannst den Namen jetzt doof finden oder auch es dir kann es auch egal sein.
Ich habe ihn schon mal irgendwo gesehen, glaube ich.
Genau, das ist Château de Clans von Ligine.
Aber ja, ich finde den Namen absolut doof.
Mir ist sowas dann immer eher egal, weil ich erstmal den Wein probiere und muss sagen, er kann es richtig gut.
Ja, ich habe ihn gerade gegoogelt, den kenne ich.
Ja, und sein absolutes Flagship, da sind wir bei 129 Euro, wäre der Garus oder Garus. Mhm. Das ist quasi sein das, was er erreichen wollte, einen der besten Rosés der Provence zu machen.
Okay.
Der Whispering Angel ist quasi der Einstieg mit 20 Euro. Zwar jetzt natürlich auch, wo man sagt, ne, ist jetzt nicht immer für jeden gleichen Einstiegspreis, aber es ist für mich Provence, Rosé, fantastische Weinstilistik und wollte eben auch neben meinen Italienern auch einen absoluten Klassiker bringen. Und das ist eben der Ursprung des Rosé-Stils ist einfach im Süden von Frankreich und zwar speziell in der Provence. Also eine Idee, sich das mal anzugucken, näher neben dem Miraval und Co.
Cool.
Ja, und du bist ja mit deinem Portfolio zu Ende für dieses. Ich hätte noch was, wenn es dich interessiert.
Aber ich hätte auch noch einen vierten von Gérard Bertrand.
Ja.
Den Côte d'Or von der Emma, seiner Tochter.
Ah ja, die ist ja mittlerweile auch schon an Bord, stimmt.
Richtig. Und auch hier haben wir wieder ein sehr auffälliges, unverkennbares Flaschendesign. Conny, sag's doch mal richtig auf Französisch. Côte d'Or. Côte d'Or.
Rose. Côte de Rose.
Der Flaschenboden sieht aus wie eine Rose. Punkt.
Ach krass.
Den kennst du doch?
Nee.
Nee? Auch sehr ähnlich wie der, also für mich ähnlich wie der Gris Blanc. Sehr, sehr, sehr leicht.
Also die Flasche kenne ich, das Styling kenne ich, aber ich habe noch nie im Glas gehabt.
Kann man mal gut probieren.
Kann man gut probieren?
Kann man gut probieren.
Ne? Eine gute Kommt Empfehlung. Kann man gut probieren.
Gib mir deine Nummer. 5. Nee, 4.
Nee, ist mein letzter.
Der letzte. Los.
Das ist meine persönlich letzte Variante.
Und wir nähern uns dem Ende.
Ja, ich wollte etwas Überraschendes auch bringen, was im Herzen wieder super langweilig klassisch ist. So bin ich halt. Aber man kommt mit solchen Sachen dann auch oft überraschend um die Ecke. Und zwar einen Rosé aus Sancerre. Sagt ja Sancerre was? Sancerre geschrieben?
Also sagt mir was, aber ich weiß nicht, worauf du hinaus möchtest.
Genau, okay, ich merke, die Überraschung hat gar nicht so hingehört. Naja, für alle die Sancerre besser kennen, das ist ja das Gebiet schlechthin für Sauvignon Blanc.
Ja.
Mhm. Und bis vor der Reblauskatastrophe, die wir auch schon mal besprochen hatten, also sprich der ganze europäische Wein war um die Jahrhundertwende des letzten Jahrtausends quasi platt, also tot, hat man nach, also kurz vorm Ersten Weltkrieg ungefähr, um den Zeitraum ungefähr, beschlossen, die Rebsorten, die davor standen, die lassen wir jetzt mal. Wir konzentrieren uns auf den Sauvignon Blanc. Aber die Frage ist, welche Rebsorte stand vor der Reblauskatastrophe in diesem weltberühmten Gebiet? Der Spätburgunder.
Hä?
Und kaum einer denkt dran, dass die Loire, dieser königliche Fluss südlich von Orléans, neben Sauvignon Blanc so viele andere Rebsorten zu bieten hat. Und eine der ältesten Rebsorten, die an der Loire angebaut wurden, ist Spätburgunder, also auf Französisch Pinot Noir. Und somit habe ich ja eine rote Rebsorte, die dort sehr sinnvoll ist und sehr klassisch im Anbau. Und ja, man kann auch aus dieser roten Rebsorte natürlich ein Rosé machen. Also ja, es gibt erstens roten Sancerre, weil es historisch bedingt mit in die, die geschützte Ursprungsbezeichnung einfloss. Und automatisch wurde auch der Rosé mit aufgenommen in die Spezialität von diesem kleinen Dörfchen Sancerre. Und wenn man jemanden mal überraschen will, dann stellt man ihnen einen Rosé aus der Loire hin oder von der Loire und dann noch einen absoluten Klassiker und zwar einen roséfarbenen Sancerre. Und da werden dann alle schauen mit ihren Augen.
Wenn sie wissen, was Sancerre bedeutet.
Ganz genau. Aber wow, was wollte ich sagen?
Das war sehr, sehr viel cooles Wissen kompakt vereint.
Claude Riffaut ist quasi das Enfant terrible, also das Black Sheep, so ein bisschen der so ein bisschen Anarchie dort lebt. Der ist ein bisschen radikal unterwegs, ein Rising Star, ein kleiner Rebell, aber er liebt seine Heimat und er sieht da viel mehr Potenzial wie die großen Namen und immer so ein bisschen so sehr uniforme Weine. Und drum, er feiert auch den Spätburgunder sehr und macht einen für mich besten Spätburgunder von der Loire und somit auch seinen Sancerre, den er erst seit 2 Jahrgängen macht. Also heuer kommt der zweite Jahrgang erst rein. Ist das so ein bisschen so ein Insider, den ich jetzt hier mit euch teile und das mache ich mit viel Liebe und ich freue mich, wenn ihr mal den probiert, den Claude Riffaut Sancerre Rosé.
Super cool. Sau cool. Jetzt hast du mich aber auch hier sprachlos gemacht. Das geht mir gerade alles noch durch den Kopf, was du gesagt hast. Sehr spannend, sehr schön, sehr viel Fortschritt. So, Cornelia, bist du bereit?
Ich bin sowas von bereit. Ich freue mich. Was kommt, liebe Sarah?
Wenn wir schon von Fortschritt sprechen, weißt du, warum das Känguru Teil des australischen Wappens ist?
Weil es dort unten lebt.
Ein guter Anfang. Wusstest du, dass Kängurus nicht imstande sind, rückwärts zu springen? Die können immer nur vorwärts springen. Und deshalb steht das mit seinem Wappen für Fortschritt.
Ist nicht dein Ernst.
Doch. Und ich dachte, das findest du lustig.
Ich finde es lustig.
Auf den Fortschritt, auf die Kängurus und all die guten Rosés dieser Welt, die es noch zu erschmecken gilt. Chin chin.
Viel Spaß. Chin chin.
Und cut. Das, werte Freunde des Genuss, war's für heute wieder mit Wein ist ihr Hobby. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und konntet ein bisschen etwas mitnehmen. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, um keine Anekdoten, Weinweisheiten und auch Wissen zu verpassen. Oder teilt gern eure Erfahrungen, Fragen oder eure Lieblingsweine mit uns. Beispielsweise findet ihr uns bei Instagram unter natürlich Wein ist ihr Hobby. Prost und bis zur nächsten Flasche. Bis zur nächsten Folge.